Dass die Größe ein mittlerweile gefährliches Gut geworden ist, erkennt man daran, dass die Top 5 dieser 7 in Wirklichkeit so groß sind wie die Kapitalisierung von Japan, China, Frankreich und UK.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner.
Herzlich willkommen, Geldmeisterinnen und Geldmeister da draußen zum sonntägigen Expertentalk, wo wir wieder einen Stammgast begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Wolfgang Matejka.
Grüß Gott, hallo.
Ja, vielleicht können Sie uns sagen, ob die Börsenparty weitergeht oder sind Sie überhaupt überrascht, dass sie so lange weitergeht oder dass sie so stark weitergegangen ist? Wie sehen Sie das?
Na gut, es ist schon so, dass die Wettstreite um die einzelnen Assetklassen natürlich durch die Anleihenbewegungen sehr stark dominiert waren und dadurch, dass die Notenbanken zumindest die Hände von den Zinssenkungsknöpfen zuletzt weggelassen haben, nachdem sich die Inflationszahlen etwas beruhigt haben, hat natürlich der Gedankengang in Richtung einer Verlängerung der Investitionsperspektive Raum gefunden. Und unter dem Aspekt sind Aktien als wiederkehrende Genießer einer Konjunkturerholung und damit auch im Zusammenhang mit kurzfristig deutlich gesunkenen Renditen bei den Anleihen als Dividendenträger interessant geworden. Und typischerweise war das eine Art Geschwindigkeit, die hier vollzogen wurde, die notwendig offensichtlich gewesen ist, denn es hat vor allem die liquiden Assetklassen erreicht, die man eben sehr schnell gewichten kann. Und jetzt kommt der Moment, wo man sagt, ist das notwendig gewesen? Hat das einen Sinn gehabt? Ist vielleicht diese Zinssenkungsfantasie zu stark in die Märkte eingepreist worden? Und gibt es nicht diesen Point of No-How Return, der jetzt möglicherweise gerade mit den neuen Readings der Inflationszahlen einkehrt in die Märkte, zu sagen, ist da nicht ein bisschen Übertreibung drinnen? Das glaube ich durchaus, dass das der Fall ist. Diesbezüglich muss man auch erkennen, dass hier vor allem die Anleihenmärkte interessanterweise, denen man immer diese Intellektualität dahinter stellt, sehr kopflos offensichtlich agiert haben, kurzfristig, weil da gibt es jetzt schon einige, die den einen oder anderen negativen Effekt drinnen spüren. Aber man muss davon ausgehen, dass die Notenbanken doch senken werden heuer, halt möglicherweise in kontrollierterem Maße und ein wenig defensiver, als es ursprünglich erhofft oder gedacht war. Dass sich aber danach genau daraus der eine oder andere positive Konjunkturfaktor erarbeiten lässt. Mittlerweile müsste man sagen, müsste allerdings vor allem in Amerika zuerst stattfinden, dieser Effekt. Europa hat, was das betrifft, durch den Bürokratieaufwand, den wir die letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, uns aufgelastet haben, und auch durch die gewisse Form der Entscheidungslosigkeit, wenn nicht gar der Opfersituation, in die man sich gebracht hat, durch den Russland-Ukraine-Konflikt in Verbindung mit den Rohstoffsituationen und der geopolitischen Positionierung Europas mittendrin zwischen China und den USA. Wahrscheinlich muss Europa diesbezüglich sich einmal an den eigenen Haaren greifen und sagen, okay, jetzt müssen wir was tun, sonst wird mit uns etwas getan und das können wir nicht mehr steuern. Und ich denke mal, dass die europäische Politik an diesem Status quo angekommen ist, der durch diverse Demonstrationen, Vorwahlergebnisse oder sonstige Bedrohlichkeiten, die man im Normalfall als solche, als Politiker empfindet, als bedrohend, denn die wollen ja alle nur wiedergewählt werden, so kommt es einem vor und diese gestionierende Charakteristik eines Politikers ist in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt worden. Dass es jetzt notwendig ist, wirklich etwas zu tun.
Das ist aber interessant, was ich da ein bisschen durchhöre. Ich meine, wenn man sich den S&P 500 gegenüber zum Beispiel den europäischen Aktien anschaut, das läuft ja schon nicht seit gestern, das läuft ja schon die letzten Jahrzehnte, dass die Produktivität höher sein muss in Amerika, weil sonst könnten die nicht so viel mehr Gewinne abwerfen. Genau. Und Aber Sie sehen da noch keine Änderung dieser Entwicklung und man kann nicht jetzt darauf hoffen, dass Europa einen sozusagen Aufholprozess da macht.
Ja, man könnte zumindest sagen, dass Europa sich um seine eigenen Probleme viel aktiver und viel ökonomischer kümmert. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt die Ökologie auf die Seite wirft und den Klimawandel ignoriert, sondern dass man zumindest die Dinge angeht auf eine Art und Weise, wie sie praktikabel umsetzbar sind und nicht nur ethisch-moralisch sich wünschen. Genau das ist ja in Wirklichkeit der Stillstand, dass man bestimmte Dinge tun muss oder sich glaubt, antun zu müssen. Die ganzen Verzichtsorgien, die wir da haben, die uns in Wirklichkeit zwar möglicherweise emotional und moralisch ein gutes Gewissen einimpfen, die in der Ökonomie allerdings als negativ ankommen. Und dadurch hast du zwangsweise nicht nur den Nachteil gegenüber den Amerikanern, die jetzt eine sehr starke Performance-Orientierung innerhalb ihrer Industrie- und Wirtschaftsgedanklichkeit grundsätzlich bereits haben und das auch tun dürfen, sondern dann hast du gleichzeitig auch noch den Rückschritt, der durch den Stillstand im Vergleich zur Inflation natürlich automatisch am Ende herauskommt, der dann die Balance ins Ungleichgewicht bringt. Und Europa muss diesbezüglich erkennen, dass sie das jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen können und sagen, wir machen das schon, weil diese ganze Klimaaktivität und diese Green Technology, whatever da ist, das ist zwar alles recht lustig und schön, aber das wird, wenn man es wirklich ernsthaft betreibt, nur durch massiven Verzicht umsetzbar sein. Und ganz ehrlich, das will sich am Globus ehrlich gesagt auch niemand leisten wollen. Vor allem dann nicht, wenn es umgekehrt durch Technologieeinsatz, durch die bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse und durch Investitionsrichtungen, die damit vielleicht begünstigt durch Subventionen oder durch alle möglichen politischen Maßnahmen erleichtert werden, auch geht.
Wenn ich Sie dann richtig verstanden habe, während wir uns mit der Green Technology beschäftigen, was schön ist, aber nicht die Produktivität entsprechend erhöht, setzen die Amerikaner auf KI und Technologie und werden da uns weiter dann abhängen. Sprich, eigentlich als Aktionär muss ich weiterhin nach Amerika schauen?
Ja, natürlich. Das ist das Gebot. Natürlich sind die Amerikaner in ihrer Erwartungshaltung natürlich auf Perfection gepreist. Jede Enttäuschung, und sei sie noch so klein, führt hier zu relativ stärkeren Verwerfungen. Das muss mir klar sein. Billig kauft man da nicht. Man kauft die Erwartungshaltung, dass es so weiterläuft. So gesehen ist die Beobachtung der Variablen, die das bestätigen oder nicht, in Wirklichkeit das tägliche Brot und bestimmt auch die Investitionsrichtung USA oder nicht. Das, was ich damit aber meine, ist, dass es genug Technologien gibt, die auch in Amerika bereits als Green Technology eingesetzt werden. Ich denke jetzt an Carbon Capture oder ähnliche unterstützende Prozesse, die dort still und leise gemacht werden. Man macht nicht so ein riesen Wahltheater darum oder sorgt dafür, dass irgendwelche, I don't know, Befindlichkeiten abgedeckt werden, sondern die machen es einfach. Mhm. Und genau das ist der Grund, warum man dieser Umsetzung eine höhere Glaubwürdigkeit einfach zuordnen muss, dass man sagt, okay, in ein, zwei Jahren wird es in Amerika, selbst dann, wenn sie noch Kohlekraftwerke betreiben in demselben Ausmaß, das CO2, das sie aus diesen Kohlekraftwerken herausholen und abschichten, zum Teil in Richtung Smart Fuel oder Depot in der Erde etc. gehen und damit diese Entkarbonisierung, die jetzt in Europa als unfassbar großes Thema getragen wird, praktikabel umgesetzt wird und nicht nur moralisch.
Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück, was eigentlich den Kurs einer Aktie ausmacht und warum eigentlich. Man hätte ja gedacht, jetzt die Magnificent Seven, die eigentlich den Aktienmarkt im Vorjahr im Wesentlichen getragen haben, da muss jetzt irgendwo mal Ende der Fahnenstange sein. Ist es das nicht? Was macht eigentlich den Preis aus? Das war interessant, was Sie gesagt haben, dass man eben viele überrascht waren, dass es weitergeht und dass man dann in die großen oder Werte als erstes mal einsteigt. Wie glauben Sie, wird es da weitergehen? Wird jetzt Small Caps oder?
Ich bin ja ein großer Herz, also ein Vertreter der Small Caps, ganz einfach, weil das sind einfach Unternehmen, die einfach viel mehr machen müssen, um quasi dasselbe Wachstum zu haben, wie es großen offensichtlich durch Marktanteilsgewinne automatisiert zufließt. Das ist natürlich ein bisschen unfair, weil dort musst du auch einmal hinkommen. Aber ich glaube, der Move in die Big Seven, der war deswegen so akzentuiert, weil es doch so ein stilles Atemanhalten gegeben hat, als die Anteile am GDP der Großen, also Alphabet, Amazon, Apple, die 2 bis 2,5% am GDP überschritten hatten, Microsoft. Und das war in den USA immer, die ganzen 200 Jahre der Wirtschaftsgeschichte hindurch, ein Punkt, wo die Amerikaner nervös waren und gesagt haben, die Gesellschaft ist zu groß, die müssen wir jetzt irgendwie unter Kontrolle bringen. Und das war dann meistens ein Split. Also ob das jetzt American Foods oder die American Oils oder die Telekom Companies waren, die wurden alle gesplittet, sind natürlich daraus neue Firmen entstanden und alles gut und groß. Aber es war so, dass man sich vorbereiten konnte, dass das irgendwie auch politisch Interference in sich trägt. Und das ist nicht passiert. Das heißt, die Politik in Amerika hat sich das angetan oder hat das nicht so beachtet, wie man sich eigentlich erwarten konnte. Und deswegen war dieses Wachstum, das jetzt Microsoft, Apple und Co. de facto gezeigt haben, quasi als ungebremst erkannt. Und er hat gesagt, warum soll ich es nicht machen? Und dann kommt noch KI mit Nvidia dazu, die ja jetzt de facto eine eigene Wirtschaftsdynamik in sich tragen, diese Stories, die ein bisschen gefährlich sogar werden können, weil es nach wie vor unkontrolliert ist. Und genau das hat natürlich verleitet zu sagen, ja, wenn schon, dann hinein. Dass die Größe ein mittlerweile gefährliches Gut geworden ist, erkennt man daran, dass die Top 5 dieser 7 in Wirklichkeit so groß sind wie die Kapitalisierung von Japan, China, Frankreich und UK.
Wird es so weitergehen? Sind wir da noch in dem Stadium 4 of Missing Out? Oder?
Ja, das, natürlich ist es klar, 4 of Missing Out. Du bist gern auf der Seite der Sieger und wenn jetzt Nvidia schießt ohne Ende und Amazon trotzdem so groß ist, 14% plus macht, dann ja, dann ist es lustig. Aber ich denke mal, dass dieses 4 of Missing Out eine gewisse Form der Zyklizität in sich trägt. Und meines Erachtens nach ist das bereits jetzt zu einem Punkt gelangt, wo man sich darüber Gedanken machen muss, ob und wie linear es denn in Zukunft so weitergehen kann. Ja.
Und wie geht man jetzt als Investor oder als Anleger mit großen Werten um? Man kann ja wahrscheinlich nicht drauf verzichten. Es sollte wahrscheinlich ein Kerninvestment trotzdem sein. Oder reicht es, wenn man eh schon den MSCI World hat und da machen sie ja eh schon 30% aus? Ja, da brauche ich nicht extra noch kaufen. Oder wie gehe ich damit um? Weil, oder muss ich sagen, da kann ich ja nicht sagen, die sind mir zu teuer, weil ich wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass die Erwartungen stimmen. Oder wie sehen Sie das?
Also ich glaube, dass es ein notwendiger Ansatz wäre, sich im Zusammenhang mit den Top 7, in dem Zusammenhang Top 7, über die Top-Down-Applikationen Gedanken zu machen. Welche Rolle spielt das Smartphone in der Zukunft? Wird Apple als Smartphone-Provider diesbezüglich in der Zukunft noch eine Rolle spielen? Gibt es Ersatzprodukte wie die Brille oder whatever, die Smartwatch? Wird die zum Privatarzt am Handgelenk werden können oder nicht? Und wie akzeptiert man das? Das heißt, man hat in Wirklichkeit hier nicht nur die Bewertung der normalen Aktie, sondern man hat in Wirklichkeit auch diesen demografischen Entwicklungsgedanken im Hintergrund zu trainieren und zu beantworten. So gesehen kann man die Gewichtung dieser Assets durchaus auch selbstbewusst steuern, indem man sagt, das brauche ich nicht oder das nehme ich mir hinein. Oder beispielsweise Nvidia. Wird Nvidia weiterhin als USP-Provider von diesen Hightech-Chips geben oder ist AMD beispielsweise ein Provider, der da rapide aufholt? Das sind natürlich Fragen, die man sich auch mit der Usability dieser Produkte stellen muss. Inwieweit beispielsweise hier bei AI die Regulierung eingreifen wird, müssen, dürfen etc. Was noch dazu kommt, ist, wie teuer das wird. Denn es zeichnet sich ab, dass sich hier sehr hohe Rechtsgedanken in dieses Thema einmischen werden. Nämlich ein durch KI generierter Text oder ein Ergebnis oder eine Erkenntnis ist ja in Wirklichkeit ein Sample aus lauter kleinen Bausteinen. Und diese Rechte aus diesen Bausteinen hat man bis dato ignoriert. Es wird allerdings, je wichtiger das wird, umso mehr hier Gedanken geben, ähnlich wie in der Musik, sich hier Rechte auch monetarisieren zu lassen wollen. Und genau das glaube ich, wird uns betreffen. Und dann aus dem nächsten, der mit Amazon daherkommt, ob der globale Onlinehandel weiterhin so sich entwickeln kann oder nicht. Es gibt aber genug Raum in dem Umfeld zu sagen, okay, cool, wenn ich jetzt zum Beispiel glaube, dass Amazon Onlinehandel will, wie wird denn der Transport sein? Wie wird das verpackt sein? Wird das mit der Gewerkschaft in einem Linie so weiterlaufen können oder nicht? Also da gibt es genug Randthemen, die man auch durch Randinvestments abdecken kann.
Wenn ich Sie richtig interpretiere, rechnen Sie doch so, wie es dann auch in den 2000er Jahren damals bei der Dotcom-Blase ist, wenn man jetzt an Nokia oder BlackBerry denkt, dass nicht alle diese großen Magnificent Seven überleben werden. Deswegen sollte man da doch selektiver vorgehen und sich das Wachstum bei jedem Einzelnen hinterfragen.
Genau. Also ich glaube nicht, dass diese Fehler, die Nokia zum Beispiel gemacht hat, sich als unverletzbar zu fühlen, jetzt dazu führen wird, dass es Apple bald nicht mehr gibt. Ich glaube, die sind schon so erwachsen geworden und so smart. Dazu kommt noch eines, was ich vorher erwähnt hatte, mit der Gefahr aufgesplittet zu werden. Das sehen ja die genauso. Microsoft hat sich mittlerweile auf 60 Einzelcompanies aufgeteilt. Mhm. Die können jederzeit sagen, hey cool, das interessiert mich nicht, wir machen das. Also das sind in Wirklichkeit richtige Industrie- oder Unternehmensstädte, die sich gebildet haben. Also da glaube ich nicht, dass es hier so ein Schicksal einer Nokia gibt. Aber es gibt durchaus ein Gedankenpotenzial zu sagen, Teile davon sind wahrscheinlich weit stärker als das Ganze. Amazon, die Digitalisierungseinheit, die Service, die Electronic Services etc., das ist eine gewaltige Firma in Wirklichkeit und wird hinter dem Mantel des Online-Tradings in Wirklichkeit halbwegs versteckt, aber in Wirklichkeit dominiert es die Erträge bereits. Mhm. Solche Gedanken kann man haben und ich glaube, das zahlt sich auch aus.
Das heißt, da ist immer das Damoklesschwert bei diesen großen Konzernen, dass sie auch aus regulatorischen Gründen Dinge abspalten müssen. Ja. Wie muss ich denn damit als Investor umgehen? Ich denke jetzt nur an Siemens. Siemens ist eine super Aktie, die steigt und steigt, aber alles, was sie so abscheidet, das ist ja oft dann nicht so gut gelaufen, wenn ich Helsinki, es läuft nicht so gut, wie man gedacht hat, es läuft vor allen Dingen natürlich Energy wegen Gamesa nicht so gut. Ja. Was ist das eigentlich ein Profit oder ist das eher ein Warnsignal, wenn ein Unternehmen sich aufspaltet?
Ja, man muss diesbezüglich natürlich erkennen, aus welcher Motivation geschieht das. Wenn es wie bei Siemens Energy zum Beispiel eine Art Abgrenzung eines Geschäftsmodells war, wo man sagt, okay, der Koloss Siemens mit seinen ganzen hierarchischen Strukturen ist für eine dynamisierte Entity nicht das Beste. Also gehen wir es raus und lassen es draußen ein bisschen sich selbst erkennen. Macht schon Sinn. War eigentlich auch durch die Performance der Siemens Energy beispielsweise eigentlich unterstützt, dass da plötzlich die Gamesa wieder reingrätscht und mit unfassbaren Verträgen, die man in Wirklichkeit vorher auch hätte sehen müssen. Das ist schon der Vorwurf an Siemens Energy gewesen, die Performance umkippt. Und das in einem Umfeld, das jetzt von Regulationslosigkeit geprägt ist, weil diese großen Windräder sind ökonomisch wichtig, aber der TÜV hat sich noch keines dieser 120 Meter Durchmesserräder wirklich durch den TÜV pressen lassen, weil er einfach noch gar keine Zeit dazu gehabt hat. Das wird einfach gebaut und man sagt, das passt schon. Also das sind Dinge, die man als Investor auch riskiert und die dann in den Ergebnissen manchmal sehr brutal ankommen. Mhm. Aber einen Split aus einer Company zu machen, ist in der Regel ein Zeichen, dass die Gesellschaft, die man absplittet, besser zu führen wäre, man sich allerdings das selbst nicht zutraut und oder ein anderer kommt und sagt, ich mag es besser und kaufst dir ab. Und so gesehen ist eine Abspaltung, die man aus diesen Charakteristika heraus bewertet, gut. Mhm. Wenn es eine Abspaltung ist, um sich etwas Verlustbringendes, Permanentes abzuzwicken, dann muss man ganz genau schauen, ob der es nimmt, ein Resteverwerter ist oder in Wirklichkeit der Prinz, der es endlich wach küsst. Also da ist die Analyse schon sehr mehr gefordert.
Musik. Apropos Analyse, da nimmt ja AI bei Bilanzen schon einiges ab. Schauen Sie eigentlich als Asset Manager oder Analyst auch jetzt zum Beispiel dafür vermehrt auf die Vorstandszusammensetzung oder solche Softfacts, die vielleicht die AI nicht erkennt?
Das mache ich sowieso immer schon. Das ist, glaube ich, eines der Grundkriterien. Erstens einmal gehört ein bisschen Respekt dazu vor der Company und vor der Führung des Unternehmens. Das möchte man auch wieder gespiegelt bekommen. Also Vorstandsriegen, die nie erreichbar sind oder immer nur irgendwo in der Welt herumfliegen bei einer nationalen oder Company, die nimmt man weniger ernst. Ich glaube auch, dass diesbezüglich die Frage nach den Soft Skills innerhalb der Company wichtig sind, nämlich beispielsweise Belohnungssysteme, beispielsweise Teilzeitarbeits- oder Arbeitssysteme oder Arbeitsmodelle, die gerade jetzt mit Homeoffice tralala sehr wichtig und in den Vordergrund geschoben wurden. Aber wie effizient sind denn die gelebt oder sind die überhaupt effizient umsetzbar? Und gleichzeitig aber auch, wie schnell kommt eine gute Idee beispielsweise in die Umsetzung oder in die Prüfung? Und hat der die gute Idee hatte, dann auch wirklich was davon oder stecken Sie das alles die Chefs ein? Solche Dinge sind, glaube ich, wichtig und gut, um Managementfähigkeit, Innovationskraft eines Unternehmens und auch Flexibilität in der Unternehmensführung und in der Positionierung in einem wandelnden Umfeld zu gewährleisten. Mhm. Das ist wichtig.
Und noch etwas, was mir vorkommt, dass eigentlich eine Bewertung oder Kursentwicklung zunehmend eventgetrieben ist. Also ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen, aber ich denke mir, okay, der Bundeskanzler Scholz besucht Rheinmetall und schon schießt die Aktie um 5% nach oben. Oder Walt Disney macht einen Sportskanal mit Fox und Warner. Deswegen wird aber immer noch nicht Streaming effizienter. Wie gehen Sie mit solchen Events aus? Tun Sie die ausblenden oder was machen Sie da?
Das sind immer zwei verschiedene, also in dem Beispiel zwei verschiedene Wahrnehmungen. Natürlich auf der einen Seite, wenn Scholz irgendwo hingeht, das Image vom deutschen Bundeskanzler ist nicht das Beste, was auch ökonomische Entscheidungen betrifft. Ich denke dann jetzt Cum-Ex oder ich denke an den Elbtower und das Ganze drumherum, was um ihn herum war. Also jede ökonomische Äußerung aus seinem Mund wird eigentlich negativ interpretiert. So gesehen interpretiert man bei Rheinmetall, wenn er sagt, da müssen wir was tun, dass jetzt der Preis keine Rolle spielt. Also das muss gemacht. Und so gesehen ist der 5% Anstieg bei Rheinmetall durchaus kalkulierbar und entsprechend gut. Entspricht allerdings dem ganzen Sentiment. Es muss was passieren, weil das hat mit dem nächsten Politiker zu tun, nämlich Donald Trump. Wenn es der wirklich wird, was wir alle nicht wirklich hoffen, aber trotzdem, wenn es der wirklich werden sollte, dann wird Europa blitzartig in die Rüstung investieren müssen, wenn es nicht vorher schon was tut. Und genau das ist im Eröffnungsstatement von mir auch die Erwartungshaltung fürs zweite Halbjahr mindestens, dass hier die vor allem deutsche Politik hier den Leader of the Gang spielt und auf nicht nur Rüstung, sondern auch industriell nach oben pusht. Bei Disney war es eigentlich eine Mischung aus Events, nämlich es war nicht nur die Ankündigung dieses Sportskanals, sondern man hat, auch wenn Sie richtig liegen, im Streaming weniger verloren, als man ursprünglich dachte. Von einer Milliarde ist man auf 133 Millionen runter Verlust und hat gesagt, hey cool, die Richtung stimmt, irgendwann sind wir im Plus. Und es war etwas, was man sich eigentlich nicht mehr gedacht habe, nämlich diese Disney-Parks, diese Out-Parks, die haben plötzlich riesigen Umsatz gezeigt. Die Leute wollten einfach wieder auf die Hochschaubahn und nicht nur auf die Virtual-Reality-Brille oder auf die Couch. Und deshalb hat Disney als eine der wenigen, die das singulär auch anbieten, durch eine neue Perspektive geliefert. Also es war eine Mischung aus vielem. Und nicht allein der Sportskanal.
Ja, vielleicht gebe ich noch ein eindeutigeres Beispiel und Sie sagen mir, wie man eigentlich mit sowas umgehen soll, dass man da nicht reinfällt. Also ich denke gerade den Börsengang Birkenstock, ja. Okay. Riesentamtam und nebenbei macht man noch den Barbie-Film, wo Birkenstock vorkommt. Ja. Da muss man doch sich schon an den Kopf greifen und denken, halt, da ist ein Spalt, oder?
Ja, also man hätte wahrscheinlich die Birkenstock-Story, die wirklich eine gute Story ist. Also das glaubt man gar nicht, auch wenn man sich jetzt zu den Birkenstock-Schlapfen durchaus eine Meinung bilden kann. Aber die Birkenstock-Story, die hätte man sich bewusster als Kapitalmarkt-Story leisten müssen, um den Kapitalmarkt zu zeigen, hey cool, das ist nicht nur ein Marketing-Abfallprodukt bei Barbie, sondern den Film muss man ja auch aushalten. Aber trotzdem, darauf aufsetzen und darauf eine Art Marketing- und auch Produktstrategie umsetzen, die sich unter Umständen von der althergebrachten Strategie unterscheidet. Das hat man begonnen, indem man neue Sandalentypen gegossen hat, die sogar in Richtung der amerikanischen Sprache positioniert hat. Aber dann hat man sich darauf verlassen, dass das der Barbie selber macht. Und auf das sich zu verlassen, ist, glaube ich, trügerisch. Man hätte das als Luxury Approach weiterfahren müssen. Man hätte Initiativen setzen müssen, auf die man jetzt nicht so gedacht hätte, mit Events oder mit sonstigen Marketing-Effekten zeigen, dass das Zeug jetzt nicht nur kurzfristig bunt wurde, sondern dass das ein neuer Ansatz ist und nur dazu bequem und I don't know, von Gesundheitsdoktoren empfohlen. Also ja. Das hätte man, glaube ich, auf dieser Welle hätte man surfen müssen. Mhm. Ich habe den Barbie-Film einmal kurz angesehen. Ich habe ihn nicht zu Ende geschafft. Da gibt es eine Szene, wo der Ken für die Barbie, um ihr zu beeindrucken, mit dem Surfbrett in die Wellen springen möchte. Und die Wellen sind aus Plastik. Und der knallt dort voll in die Welle und verletzt sich in Wirklichkeit ziemlich schwer. Genau das ist Birkenstock auch passiert. Die Welle haben es nicht gesurft, sondern es ist in Wirklichkeit gegen die Welle gekracht.
Ja, um da noch ein bisschen Financial Literacy anzusetzen. Ja. Das heißt, das erinnert mich auch ein bisschen immer an Themenfonds. Wenn jetzt dann wirklich der große Themenfonds mit Green Energy kommt, dann ist man eigentlich schon ziemlich spät dran. Dann wird nur noch Lumpen gesammelt. Ja. Und bei Birkenstock war eigentlich auch klar, die gehen an die Börse und dann kommt der Barbie-Film. Also wenn sowas solche Events sind, dann muss man eigentlich schon vordenken, so wie die Börse
genau,
das tut.
Genau, du brauchst noch ein, zwei Karten im Ärmel, die du dann ziehst, wenn die Awareness gerade am höchsten ist.
Ja. Okay. Zum Abschluss noch ein kurzes Blitzlicht. Was ist Ihrer Meinung nach momentan die bessere Wahl? Aktien oder Anleihen?
Aktien.
Aktien USA oder Europa?
Kurzfristig USA, dann Europa.
Warum dann Europa?
Weil ich glaube, dass sich mindestens zum Jahresmittel die europäische Politik auf die eigenen Beine stellen wird müssen und dass man der europäischen Politik das durchaus zutrauen kann, das auch umsetzen zu können. Weil man muss ja vorhin erkennen, die Wirtschaft, die Industrie oder alle Unternehmen müssen ja in Wirklichkeit mit der Politik, mit der Bürokratie die ganze Zeit leben. Das heißt, die sind ja trainiert wie ein Zehnkämpfer, der permanent gegen den Wind kämpft. Wenn dann ein bisschen mehr Rückenwind kommt, dann gewinnen die den 100-Meter-Lauf.
Okay, und da eben kommt es mit der Rüstung noch dazu, was
genau,
Sie gesagt
dann
haben.
Dann kommt es mit der Rüstung noch dazu. Das wird allerdings möglicherweise ein Paralleleffekt sein, weil ich glaube nicht, dass das ein in den normalen Staatsbudgets befindlicher Teil sein kann. Das wird aus den Budgets herausgenommen werden können. Das wird natürlich den Rest entlasten, weil er nicht belastet wird und wird, glaube ich, ein eigenes Thema werden. Es könnte sogar passieren, aber das wage ich jetzt nicht zu timen, dass es aus diesen ganzen ESG-Befürchtungen herausgeholt wird, weil ich persönlich keine Argumentationslinie habe, warum ich nicht ein Unternehmen, das mich beschützt und verteidigt, verteufeln soll. Auch wenn ich jetzt grundsätzlich gegen bewaffnete Aggression immer schon gewesen bin, aber eine Radarfirma oder Nachtsichtgerät, ich glaube, das ist jetzt nicht zu verteufeln, sondern das ist eher das mich warnt, wenn es soweit ist, dass es schwierig wird.
Und Aktien China oder Indien?
Indien.
Auch wenn die teuer sind?
Ja, auch wenn die Inder teuer sind und ein bisschen gefernst sind. Aber das chinesische Aktienmomentum ist natürlich gefährlich, weil die Chinesen mit den Immobilienproblemen und auch mit der demografischen Entwicklung der hohen Jugendarbeitslosigkeit erst zurechtkommen müssen. Und Indien schafft das ohne diese Probleme und ohne diese Thematiken und wird gleichzeitig aufgrund der geopolitischen Spannungslage als Ersatzinvestitionsland gesehen. Man muss natürlich aufpassen, in Indien sind die Gewerkschaften die Hölle, die müssen wir da halbwegs in den Griff bekommen. Deswegen ist kurzfristig Vietnam und Indonesien und ein bisschen Thailand so der Zwischenpuffer von dem Ganzen, aber am Ende wird es wohl Indien sein.
Mhm. Investieren in Large oder Small Caps?
Ja, ich bin ein Fan der Small Caps. Die Large Caps natürlich als USP-Provider, wenn man Stichwort die Großen heranzieht, gibt es natürlich wenig Argumente zu sagen, hey cool, ich brauche das nicht. Aber es gibt vielleicht genug Gründe zu sagen, ich schaffe es anders auch. Also das ist der Ehrgeiz des Asset Managers, nicht zu sagen, ich kaufe mir einfach nur 40% vom MSCI und tue so, als wäre ich gut, sondern ich versuche es auch in gewisser Weise zu umgehen.
Und investieren in grüne oder fossile Energie?
Sie werden enttäuscht sein, fossile Energie. Ich bin überzeugt davon, dass wir die fossile Energie noch länger behalten werden. Die grüne Energie ist natürlich toll und lässig, aber die hat dann erst einen Sinn und einen Platz, wenn die Infrastruktur zur Nutzung dieser grünen Energiepotenziale, die ja wirklich toll sind, vorhanden ist. Ich habe nichts davon, wenn ich in der Nordsee, ich weiß, ich brauche 32.000 Windräder, habe aber nur 1.400 dort und selbst die haben keinen Nutzen, weil es keine Leitung in den Süden gibt, die den Strom transportiert. Jetzt machen die alle an ihrer Quelle irgendwie Elektrolyse und erzeugen einen Wasserstoff, den kannst du noch speichern und irgendwann kommt das Schiff und holt ihn ab. Das ist alles noch nicht ökonomisch. Und unter diesem Aspekt ist die Alternative des Komplettverzichts auf alles Mögliche, weil dann sind wir vielleicht grün, aber nein, die Brücke muss eine bessere Nutzung der fossilen Energie sein und ich glaube, dass sich da auch die fossile Energieträger, die Unternehmen bereits deutlich darauf vorbereiten, dass sie das Geschäft nicht verlieren, aber grün machen. Das heißt nicht nur, dass man 2 Millionen Plastikflaschen in Schwächert einschmilzt und so tut, als wäre man grün, sondern dass man diesbezüglich in Richtung Nutzung von Smart Fuels oder sonstigen Dingen geht. Und das wird möglicherweise nicht in Europa direkt passieren können, denn Europa ist diesbezüglich der einzige Produzent von CO2, der sehr effizient CO2 produziert in seinen Fabriken, der das CO2 halt dann nach Saudi-Arabien runterschickt oder nach Nordafrika, weil es dort durch die Photovoltaikleistung zu Smart Fuel verarbeitet werden kann.
Mhm. Gold oder Silber oder keines der beiden?
Ich glaube, Gold hat einen emotionalen Stellenwert diesbezüglich gewonnen, den man nicht unterschätzen soll. Auch rein emotional bewerten soll. Gold tut immer zweimal weh, wenn man es kauft und wenn man es verkauft. Wenn man kauft es aus einer Sorge raus, und wenn man es verkauft, hat man das Gefühl, man verliert was. Also es ist immer, oder weil anderes schlecht läuft, deswegen ist Gold ein emotionaler Puffer. Silber wäre dann anzuraten, wenn wir Konjunktureffekte, stärkere Konjunktureffekte sehen. Mhm. Das ist Silber besser.
Pharma- oder Bankaktien?
Uiuiui, da versuche ich den Mittelweg. Ich würde Generika lieber nehmen. Pharma hat das Problem, dass es jetzt ein bisschen abgeschwächt, weil die Inflation ein bisschen zurückkommt. Aber Pharma kann die Preise bei Inflationstendenzen schwerer anheben, weil es eigentlich immer wieder von Krankenkassen oder sonstigen staatlichen Stellen der Preis abhängig ist. Und die schauen natürlich selbst auf ihre Börse. Generika brauchen das nicht. Die können ihre Preise erhöhen. So gesehen ist ein Generika-Hersteller wahrscheinlich die bessere Wahl. Pharma hat meines Erachtens nach den Vorteil, deswegen zum Mittelding, dass durch die Nutzung von Alternative Intelligence die Entwicklung in der Pharmakologie beschleunigt wird. Also wir haben jetzt SARS-CoV-2 gehabt als Beschleuniger, weil die mRNA-Technologie in Verbindung mit einer flexibleren Handhabung bei den Authorities, bei den Regulatoren, FDA und EDA, dazu geführt hat, dass es schneller gekommen ist, wenn man es halt braucht hat. Und die AI sorgt jetzt für eine zusätzliche Geschwindigkeitsbeschleunigung. So gesehen ja. Bei den Bankaktien muss man davon ausgehen, dass die Konjunktursituation in Europa sich auch in der Kreditnachfrage mehr und mehr durch die Ergebnisse der Banken arbeitet. Die ist nicht so besonders hoch. Es wird derzeit aus Amerika ausgehend das Thema Consumer Real Estate Financing in die Bankaktien hineingetragen. Was zusätzlich noch kommt, ist, dass die Fixed Income Bewertungen bei den Bankwerten in Amerika durch den sehr starken positiven Kursverlauf der Anleihemärkte zu Jahresende geschützt waren. Allerdings jetzt durch den wieder etwas negativen Kursverlauf der Anleihemärkte im neuen Jahr, weil eben die Zinssenkungen doch nicht so rasch kommen, unter Belastung stehen. Mhm. Das heißt, es wird das Bankumfeld sich bei Wertberichtigungen auf dem Investmentbereich, aber auch bei einer reduzierten Kreditnachfrage die durch Regulation bedingt ist, in Verbindung mit einer erhöhten Risiko-Awareness bei Immobilienkrediten, die bestehen, abzeichnen, bedeutet, dass die Ergebnisse sich ein wenig unter Druck befinden.
Mhm. Krypto, Euro oder Dollar?
Ha! Jupido, kurzfristig Dollar, dann den Euro, Krypto habe ich ehrlich gesagt keinen Bezug und halte es mittelfristig für ein bisschen schädlich.
Ja. Cash reduzieren oder aufstocken?
Reduzieren. Ich glaube, Cash ist die einzige Asset-Klasse, die heuer an Attraktivität linear verlieren wird.
Ja, Herr Matejka, herzlichen Dank für die vielen Anregungen und ich freue mich schon auf das nächste anregende Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch für Ihre tollen Fragen. Ja.
Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.